Okay. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hi Walter.
Hi Martin.
Das sieht ziemlich kuschelig aus.
Ja, ich betreibe Temperaturregelung.
Ja, unser Wetter hier hat sich etwas geändert.
Ich weiß nicht, sie nennen das Klimawandel.
Das passiert viermal im Jahr.
Ich nenne es Winter.
Ach, wir fahren mit unserem interessanten Gespräch über den abwesenden Eigentümer fort. Aber lass uns zuerst mit einem Gebet beginnen. Unser himmlischer Vater, es ist ein Vorrecht für dich zu arbeiten. Und ja, Herr, wir wissen, dass es viele Angriffe geben wird. Und wir wissen, dass wir auf dich vertrauen können, dass du uns durch alles hindurch hilfst. Wir bitten dich jetzt auch wieder, dass du jetzt unseren Verstand segnest, unsere Gedanken mit dem Heiligen Geist erleuchtest und das Gespräch leitest. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Wir hatten ein interessantes Wochenende, stimmt's, Martin?
Ja, hektisch. Neben all den Aufnahmen und Folgen von What's Up, Prof, betreiben wir noch Missionsarbeit an verschiedenen Orten. Wir hatten ein ganzes vollgepacktes Wochenende.
Im Grunde eine Zeltversammlung auf Distriktebene.
Ja.
So etwa 170 Leute, richtig?
Genau genommen 250.
250?
Ja, sehr schön.
Für einen Moment dachte ich dort, ich schaffe es nicht mehr. Ich war ziemlich krank.
Ja.
Aber der Herr tat ein Wunder.
Genau genommen ein paar Wunder.
Ja, einige Wunder. Ich hatte ein paar Leute in meiner Ecke, die mir nach jeder Boxrunde Riechsalz gaben, mir ein paar links und rechts ins Gesicht klatschten, mir etwas in die Venen spritzen und weiter ging's.
Ja. Ja, das stimmt. Ich denke, viele Leute haben davon gehört und sich Sorgen gemacht. Es waren tausende E-Mails.
Ich weiß nicht, warum die Weinrebe so stark ist.
Das ging wie ein Lauffeuer herum.
Ja.
Wir zeigen einfach ein oder zwei Bilder. Wir waren auf der Bühne, du warst da. Wir danken dem Herrn für alle Segnungen und Wunder. Und wir machen weiter.
Ja, wir machen weiter. Wir werden nicht kuschen, weil einer denkt, er könnte uns abhalten, das zu tun, was wir tun müssen.
Aber ist es nicht interessant? Unsere letzte Folge von What's Up, Prof, als wir Hiob und all das besprachen, wo er sagte, auch wenn er mich niederstreckt.
Also bist du schuld. Es ist alles deine Schuld.
Als ich am Donnerstag da saß und es mir nochmals ansah, dachte ich, wir haben das regelrecht herausgefordert.
Ja, wir haben nach Ärger gesucht. Ich habe schon ein bisschen was abgekriegt, aber es war einfach ein Infekt, der nicht weggehen wollte. Ich hatte öfters ziemlich Fieber, aber zwischendrin richtete der Herr mich auf. Und wir zogen los und konnten es machen.
Und du bist auch jetzt noch etwas...
Ich bin in eine Decke eingewickelt.
Wir kriegen dich hin, wir machen dich.
Ich bin schön eingewickelt.
Wieder fit und so.
Ja. Aber Gott sei Dank ist wenigstens der Infekt vorbei.
Wir schaffen das schon alles. Denn was sich da am Horizont abzeichnet, wird definitiv kein Spaziergang im Park.
Ja. Es ist schon hart, man hat all die Leute, die da kommen und sich freuen. Und der Teufel versucht es zu verhindern. Aber Gott ist mächtiger. Er greift einfach ein. Und da sind wir. Wie er half und wie es ausging, ist einfach wunderbar. Es war so ein Sammelplatz. Die Leute kamen zusammen und beteten. Es war schön.
Schau mal, Gott nutzt auch derartige Situationen.
Ja.
Um Gottes Volk wieder enger zusammenzubringen.
Ja, vielleicht haben wir noch ein paar Bilder.
Ja, wir zeigen einige Bilder vom Camp Meeting. Hier saßen wir auf der Bühne.
Ja.
Es war ein ganz anderes Szenario und wir wussten es vorab nicht. Also war es ständig improvisiert.
Ja, wir mussten sitzen, einfach um etwas Energie aufzusparen. Aber es ging gut. Es ging gut. Wir sprachen über den abwesenden Eigentümer. Das ist wahrlich ein unerschöpfliches Thema. Denn wie wir gesehen haben, fingen Leute, die den ersten Teil gesehen hatten, an, eine Ahnung zu bekommen, warum andere sagen, dass da dieser abwesende Eigentümer ist. Aber es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, warum Jesus sagte, dass es gut für uns ist, dass er weggeht.
Es ist gut für euch.
Es ist gut für euch, damit der Heilige Geist kommen kann und damit ihr durch Glauben wirken könnt. Denn Glaube ist eine Überzeugung von
Tatsachen, die man nicht sieht.
Die man nicht sieht. Man muss also durch Glauben wirken und durch Glauben wurde Abraham gerettet. Und nicht so, wie es in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre machen, wo alles verdreht ist, sodass es eine Sache der Werke und allein der Gnade ist. Ja, es stimmt, dass wir unter der Gnade sind, aber es wirkt durch Glauben.
So ist es.
Denn ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen.
Ja, und es geschieht durch sein erlösendes Blut.
Ja.
Und nicht durch seine erlösenden Werke.
Richtig. All diese Nuancen, die so subtil und so hinterhältig sind. Nur ein jesuitischer Geist konnte so etwas Hinterhältiges niederschreiben.
Ja.
Die Leute müssen ja die Vorstellung bekommen, dass ich das, wofür sie stehen, nicht mag, stimmt's? Nun, das kann ich bestätigen, ich mag es nicht.
Da bin ich ganz deiner Meinung.
Danke, Martin, danke. Ich denke, dass der größte Feind von Gottes Volk, der aufgestellt wurde, um der Reformation etwas entgegenzusetzen, eben die Jesuiten sind.
Stimmt.
Ob es den Leuten jetzt gefällt oder nicht. Es gibt einige in unseren Reihen, die denken, dass die Jesuiten unsere Freunde sind. Wie können Handlanger des Teufels die Freunde von Gottes Volk sein? Das ist unmöglich.
Einfach unmöglich. Denn wenn man versucht, Frieden zwischen Satan und Gott zu stiften, dann
landet man dabei. Nun gut, der abwesende Eigentümer Teil 2. All die Lektionen, die wir während der Abwesenheit des Eigentümers lernen müssen, richtig?
Ja.
Aber wie wir sahen, ist er nie abwesend, da er durch seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, gegenwärtig ist.
Genau. Und wie wir gesehen haben, durch das Wort.
Ja.
Und durch das Gebet.
3. Mose 19, Vers 17. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen und sollst Sünde auf ihm nicht ertragen. Das sieht für manche Leute fast widersprüchlich aus, stimmt's? Denn wenn man doch nur lieben soll, dann bedeutet Liebe in vielen Fällen einfach, alles zu entschuldigen. Aber in diesem Fall heißt es, nein. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen und sollst Sünde auf ihm nicht ertragen. Man muss also die Sünde beim Namen nennen. Aber Liebe deckt viele Sünden zu. Die Art und Weise, wie man es macht,
ja,
ist wichtig.
Wenn man eine Sünde tadelt, aber leider, auch wenn man die Sünde tadelt, möchte der Sünder es nicht hören. Er nimmt es als persönlichen Angriff.
Ja, ein persönlicher Angriff. Deshalb lehnen so viele Menschen den Geist der Weissagung ab. Ich las es erst wieder. Also ich liebe, was die Pioniere über den Geist der Weissagung schrieben. Ich habe dieses riesige Buch. Es ist ungefähr so groß, als ob man eine Platte vor sich hält. Ich mag diese alten Bücher. Und ich sah all die fotokopierten Sachen, was sie darüber sagten. Ich las, was Elder Wilcox über den Geist der Weissagung zu sagen hatte. Er hatte einige sehr interessante Punkte. Er sagt, die Leute fragen, ist das jetzt von Gott? Ist das Ihre Meinung? Ist es dies oder das oder jenes? Ist es nur für Ihre Zeit? Es ist sicher nicht auf uns anwendbar. All diese Ausreden. Und er nimmt Samuel als Beispiel. Als Samuel als junger Knabe berufen wurde, war immer noch ein Kind, als er ins Prophetenamt berufen wurde.
Ja.
Dann besagt ein Vers schließlich, ganz Israel, sogar bis nach Dan, überall in ganz Israel wusste man, dass Samuel als Prophet des Herrn aufgestellt worden war.
Sie wussten es.
Sobald also jemand ins Prophetenamt berufen und ins Prophetenamt eingesetzt wurde, geht man dann hin und stellt es jedes Mal in Frage, wenn er etwas zu sagen hat?
Genau.
Und sagt, ist das jetzt prophetisch oder nicht? Warum macht man das mit dem Geist der Weissagung? Da sollte es das Gleiche sein. Sie wurde eingesetzt. Und wenn sie eingesetzt wurde, so wie Hulda eingesetzt wurde, dann ist das, was aus dem Mund hervorkommt, etwas, was man besser zur Kenntnis nimmt
und aufhört, dagegen auszuschlagen
und aufhört, gegen den Stachel zu löcken.
Amen.
Und all diese Feinheiten und Veränderungen in der Theologie, die die Leute haben, sind so ärgerlich und irritierend. Ich sprach bei der Zeltversammlung mit einem jungen Mann. Und er war so ratlos, denn die Theologen an unseren Einrichtungen bestehen darauf, dass die neuen Übersetzungen richtig sind und Jesus, nachdem er in den Himmel auffuhr, ins Allerheiligste und nicht ins Heilige ging.
Ja, nach der Himmelfahrt.
Das war natürlich die Theologie von Ford.
And they get it from, unfortunately, like you said, the new translations.
Ja, aus den neuen Übersetzungen. Sogar die neue King James Übersetzung. Darum verdammen sie die King James. Aber die King James wurde richtig vom Original übersetzt. Die anderen sind falsch, ob es ihnen jetzt gefällt oder nicht. Und zweitens stimmt die King James auch mit dem Geist der Weissagung überein. Sie wirken zusammen. Alle Pioniere saßen bei diesem Thema im Boot.
Das muss man.
Und weißt du, warum sie es nicht mögen? Denn wenn Jesus ins Allerheiligste ging, gibt es keine übrigen.
Richtig, dann gibt es nichts, was einen unterscheidet.
Dann gibt es kein 1844. Es löst sich auf. Und die übrigen, die die Menschen aus Babylon herausrufen sollen, werden Teil der Suppe, die Babylon ist.
Vor allem der christlichen Suppe.
Richtig. Und dann kann man in ökumenischen Gremien sitzen, deren Ziel es ist, die ganze Christenheit zu vereinen und sie denken lassen, dass es in Ordnung ist, weil man seine Theologie auf einen Haufen Puttasche gründet.
Dann wird man das Untersuchungsgericht los, man wird 1844 los und wie du gerade sagtest, entledigt man sich der übrigen.
Richtig. Ich hatte eine ziemlich nette Unterhaltung mit diesem jungen Mann und er wollte wissen, ob er weiter studieren sollte, weiter von diesen Leuten verführt werden sollte. Ich sagte, studier weiter. Du kennst die Wahrheit.
Ja, bleib standhaft.
Bleib standhaft für die Wahrheit.
Daniel ging es genauso.
Ja, Daniel war dort, mitten in Babylon. Komm dann heraus, feuere aus allen Rohren und predige die Wahrheit. Lasse Theologen nach links gehen oder nach rechts gehen. Wenn es nicht von Gott ist, wird es nirgendwo hinführen.
Amen.
Martin, warum sind wir jetzt abgeschweift?
Nun, ich denke, weil Gott das auch zu den Sachen setzen kann, die er hasst, weil es in die Irre führt. Es ist eine Täuschung.
Okay. Gott hat sein Volk also nicht als abwesender Eigentümer geführt, sondern als einer, der sehr gegenwärtig ist. Er legt sogar die prophetische Gabe in die Gemeinde der Übrigen. Er schreibt es in die Bibel, dass es da sein würde und die Leute verneinen es, als ob es nichts wäre. Für mich ist das überaus ärgerlich und irritierend. Ich habe einen gerechten Zorn.
Ja, das stimmt. Mich regt es auch auf, denn es zeigt einem, man kann sehen, wie diese Dinge Menschen vom wahren Wort und der echten Bedeutung wegbringen.
Komm zurück zu dem Wort und komm zurück zu den Zeugnissen, denn die Bibel sagt, dass man das tun muss. Und keine dieser Sachen sollte einen durcheinander bringen. Lass sie mit ihren kleinen Segelbooten ins Nirgendwo segeln und sehen, wohin sie es bringt. Es wird sie nirgendwo hinbringen.
Haltet an eure Pflicht.
Ja, an eure Pflicht. Aber wir wollen weitermachen und uns nicht aufregen lassen. Lass uns die Drehzahl wieder auf einen schönen, ruhigen Stand herunterbringen. Wenn wir den Ausdruck I hate, ich hasse, in die Suchmaschine eingeben, beispielsweise von Eastward, werden wir den Ausdruck 16 Mal finden. Was können wir von diesen Versen lernen? Das ist wichtig. Denn Gott wird doch so missverstanden, wie beispielsweise das, was ich glaube Jakobus sagt, Gott versucht niemanden. Gott kann nicht versucht werden und Gott versucht niemanden. Und dann findet man all diese Verse wie, Gott versuchte Abraham, Gott versuchte David.
Er verhärtete das Herz des Pharaos.
Er verhärtete das Herz des Pharaos und all diese Verse. Dann sagen die Leute, die Bibel widerspricht sich selbst. Sie widerspricht sich nicht. Wenn der definierende Vers sagt, dass Gott nicht versucht werden kann und niemanden versucht, ist das die Grundlinie.
So ist es.
Also ist jede Versuchung, der man begegnet, etwas, das Gott erlaubt.
Ja.
Und wenn Gott es zulässt, ist das im hebräischen Denken so, als ob er es tatsächlich tut. Aber macht es nicht, sondern ein Agent, der Teufel.
Und wenn man bezweifelt, dass dies der Fall ist, geht man nochmal zu Hiob. Dort erhält man die Definition, die Handlung, wie so etwas funktioniert.
Genau. Man muss also von der Ursache auf die Wirkung schließen und kann nicht isolierte Dinge herausgreifen und die ganze Bibel deshalb in den Papierkorb werfen. 16 Mal wird also der Ausdruck "Ich hasse" gebraucht und doch verbietet Gott einem zu hassen.
Ja, ganz klar, dass,
es irgendwo einen Gegensatz geben muss, richtig? Nun, was können wir aus diesen Versen lernen? Die Antwort ist offensichtlich. Gott hasst die Sünde.
So ist es.
Aber unser Problem ist, dass wir den Hass auf den Täter übertragen. Ich hasse ihn, weil er dieses oder jenes tut. Wir sollten das niemals sagen. Wir sollten sagen, ich hasse das, was er tut.
Und wenn man etwas macht und jemand einem sagt, das ist falsch oder du tust dies, soll man sich nicht wegen dieser Person aufregen, weil man jetzt denkt, sie...
Aber man tut's immer.
Genau. Nimm es einfach an, höre zu und ändere dich.
Martin, bist du sehr erfreut, wenn deine Frau dich zurechtweist?
Nein, ich denke, niemand ist erfreut. Egal wer sagt, hör mal zu, was du gerade tust, ist nicht richtig.
Glücklicherweise tut sie es fast nie.
Wie ich bei dem Camp-Meeting sagte, jeden Augenblick, jede Stunde, jeden Tag.
Es ist Zeit, dass du es lernst.
Es ist nicht ganz so schlimm.
Es ist Zeit, dass du es lernst. Aber es ist die Wahrheit. Doch wenn man ehrlich ist, sich hinsetzt und darüber nachdenkt, muss man zugeben, dass manchmal etwas dran ist. Meistens.
Immer.
Immer. Gut, belassen wir es dabei.
Okay.
Nun, welche Verse sind das?
1.
Könige 22, Vers 8. Der König von Israel aber sprach zu Josaphat: Es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortete: Der König rede nicht so.
Das kommt einem bekannt vor.
Er wurde also getadelt. Aber im Grunde tut die Menschheit doch genau das, stimmt's? Sie projizieren ihren Hass auf den einen, das gleiche bei Ahab und Elia. Du, der Israel ins Unglück stürzt. Und Isabel hasst ihn und sie sagt, dass sie ihn vernichten würde. Nun, Isabel hasst den antitypischen Elia immer noch und möchte ihn vernichten.
Nun, bei all der Kritik, die wir bekommen, ist sie gegen uns gerichtet? Wir sind nur diejenigen, die es aussprechen. Aber woher kommt es?
Wie das, was wir am Anfang darüber sagten. Was einige Theologen lehren, wird Wellen schlagen. Und wenn es Wellen schlägt, dann soll es ruhig Wellen schlagen, weil es die Wahrheit ist.
Und das Problem ist, dass es darauf gerichtet ist, was wir sagen. Doch das, was wir sagen, ist ja biblisch.
Ja.
Der Ärger ist nur auf uns gerichtet, weil man auf das wütend wird, woher es eigentlich kommt.
Richtig, das stimmt. 2. Chronik 18, Vers 7. Der König von Israel aber sprach zu Josaphat: Es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann. Das ist derselbe Vers. Aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes. Martin, wenn er ihm nie Gutes prophezeite, warum setzte der König sich nicht hin und dachte darüber nach? Was hindert die Menschen daran, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken?
Weil man keine Verantwortung übernehmen will und denkt, dass man nicht falsch liegen kann.
Rebellion ist wie die Sünde der Zauberei. Und der Geist der Weissagung sagt, Ich frage mich, ob echte Rebellion je heilbar ist.
Weißt du was? Du hast das schon auf dem Camp-Meeting erwähnt. Du sagtest diesen Spruch, den du vielleicht erklären kannst. Leute werden lieber eine Sache tun, als ihr Herz zu verändern.
Ja, sie lieben Rituale. Deshalb betont das Papsttum in all seinen Schriften mit so viel Nachdruck Liturgie. Liturgie ist alles, was außer dem Verkündigen von Gottes Wort bei einem kirchlichen Ereignis geschieht. Also das Entzünden von Kerzen, das Herummarschieren, das Tanzen, das Blasen der Schofarhörner, das Blasen der Posaunen, das ganze Tamtam und Trara und all der Pomp und Glamour, der damit in Zusammenhang steht. Ich glaube, ich stellte eine Frage. Wenn man sich die Krönung des lieben Prinz Charles zu König Charles ansieht, gab es eine Menge Pomp, Glamour, Kutschen, Gold, Geglitzer und Pferde, denen bestimmte Gangarten antrainiert wurden. Es war alles so überaus beeindruckend und komplett bedeutungslos.
Bedeutungslos.
Denn es wird zu nichts führen. Aber die Leute sind überwältigt und hatten eine wunderbare Erfahrung der Nichtigkeit.
So ist es. Es ist so, wie du sagtest. Wenn man all diese Rituale und all das richtig durchführt, kann man gehen, sich zurücklehnen und sagen, ah, geschafft.
Ich habe es geschafft.
Ich muss nichts mehr tun.
Jetzt ist alles in Ordnung mit mir. Ich war in der Kirche. Ich habe mir die Posaunen angehört, war überwältigt, sank in meinen Sitz zurück und hatte eine spirituelle Erfahrung. Ich bin fertig. Zumindest jetzt kann ich zu meinem Schnaps, meinen Zigaretten und meinem Barbecue zurückgehen, meine Schuhe abstreifen und falls der Hund mich stört, ihm einen Tritt geben.
Hm? Stimmt. So ist es.
Ich muss mich nicht ändern.
Das nun, die ganze Folge lässt mich daran denken, womit wir es hier zu tun haben.
Die ganze Frage des Ich will mich nicht ändern. Christus kam, um uns von der Sünde zu befreien. Aber sie haben Rituale mit dem Erforschen des Herzens ersetzt. Und das ist das Problem, das wir haben. Ist es nun überhaupt heilbar? Ist es überhaupt heilbar? Martin, es gibt einen Vers in der Bibel, der einen schaudern lassen sollte. Nämlich Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel.
Das ist...
Was sagst du dazu?
Ich denke, wenn wir uns wirklich hinsetzen, zuhören und darüber nachdenken, ist das erschreckend. Wie einfach setzen wir unsere Maßstäbe nach unten oder gehen Kompromisse ein. Und dann lassen wir durch diese Kompromisse das Gesetz hinter uns.
Okay. Ich denke, dass Gott mit denen mitgefühlt hat, die wirklich nicht verstehen, weil sie verführt werden.
Natürlich.
Denn wenn man es nicht weiß, wird Gott es übersehen. Aber wenn man es weiß und man mit Absicht Gottes Gesetz übertritt, oder die Tora, sein Wort, das Gesetz übertritt. Dann ist sogar das eigene Gebet ein Greuel. Das bringt Dinge wie Befreiungsdienste mit sich. Wir haben etwas Feedback bekommen, als du einen Kommentar zu Befreiungsdiensten gemacht hast. Und manche Leute waren etwas verstört wegen der Art und Weise, wie wir es angesprochen hatten. Aber die Tatsache ist doch, dass einige der Befreiungsdienste, die es gibt, lass es uns schlicht und deutlich sagen, das Evangelium zu verkündigen ist ein Befreiungsdienst.
Das ist wahr.
Stimmt's?
Ja.
Wir sind also nicht gegen den Befreiungsdienst.
Nein, nein. Aber er braucht den richtigen Kontext.
Es muss im richtigen Kontext sein. Das Evangelium zu verkündigen, ist ein Befreiungsdienst. Aber wenn man hingeht und jemand besessen ist, und man dorthin geht und eine mitreißende Rede hinlegt und dem Teufel befiehlt, auszufahren, und auf einmal ist alles still und friedlich, und man geht und hatte einen sehr erfolgreichen Befreiungsdienst, das ist eine täuschende Verführung, Martin.
Das ist fast wie, nun, das geht schon in Exorzismus über.
Das ist genau die gleiche Sache. Denn wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, wenn man sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet ist sogar ein Gräuel. Man kann nicht hingehen und einen Befreiungsdienst durchführen, ohne ein paar tiefgehende Fragen zu stellen.
Stimmt.
Was machst du in deinem Leben? Steht da etwas zwischen dir und dem Schutz durch Gott?
Ja.
Gibt es da etwas, was du in deinem Leben zulässt? Was immer es ist. Es könnte etwas sein, was man sich heimlich im Fernsehen ansieht. Man könnte ein paar geheime Laster haben, die man praktiziert. Oder man ist gewalttätig oder trinkt oder treibt illegale Geschäfte, egal was. Was auch immer es ist. Es kann eine große oder eine kleine Sache sein.
Alles Mögliche.
Und wenn man das nicht anspricht und die Person nicht willens ist, sich zu ändern, dann macht ein Befreiungsgebet keinen Sinn. Dann kann man es genauso gut lassen.
Das stimmt.
Genauso bei Kranken. Wenn jemand auf Selbstzerstörung ausgerichtet ist, indem er einen Lebensstil folgt, der gegen die Gesundheit geht, macht es keinen Sinn, für diese Person zu beten.
Das steht so da, der Geist der Weissagung bestätigt es.
Richtig. Das sind alles sehr wichtige Dinge.
Ich kann da vielleicht noch etwas anfügen. Wenn man irgendwelche Zweifel wegen diesen Befreiungsdiensten hat, sollte man nachlesen, Alberto Rivera schrieb viel darüber, denn er war ein jesuitischer Priester. Er führte tatsächlich Exorzismen durch. Ich glaube, du erwähnst es auch in deinem Buch. Das mit dem Priester, der kam und den Befreiungsdienst in deinem Haus durchführte.
Stimmt, das war eine totale Täuschung. Das war eine absolute Farce. Aber es sah so echt aus. Und deshalb denkt man, dass der Fall erledigt ist. Denn das Problem wurde beseitigt. Aber man hat nicht korrigiert, was von vornherein im Weg war. Das ist ein falsches Gefühl der Hoffnung.
Das ist ein Problem.
Also gut. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Lass das einmal einsickern und denk darüber nach. Gott möchte uns also korrigieren. Tut Buße ist immer das erste Wort, das erwähnt wird. Umkehren. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Richtig? Wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken? Aber ihr wolltet nicht. Starrköpfigkeit.
Wie wahr?
Psalm 101, Vers 3. Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Es soll mir nicht anhaften. Martin, passt das nicht genau zu dem, was wir gerade sagten? Wenn man sich Schändliches vor seine Augen stellt und für das, was wir Sünde nennen, desensibilisiert wird. Dieser kleine Kasten, die beste Sache, die diesem kleinen Kasten passieren kann, ist, wenn jede Sicherung, die sich darin befindet, durchbrennt. Es ist bösartig.
Das ist es.
Denn es bewirbt das Böse und macht das Böse akzeptabel. Alle bösen und schlechten Dinge werden in diesem Kasten dargestellt. Wirf es weg. Wenn man etwas ansehen will, sollte man anständige Dinge ansehen, die man sich selbst runterlädt.
Holt euch keinen Feed, der euch mit Channeling füttert.
Ja. Wie viele aus unserer Jugend sehen sich die Serie Lucifer an?
Oh, sogar Chosen.
Ja, sogar Chosen. Chosen, worin gesagt wird, folge deinem Herzen. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig.
Mehr als alles andere.
Überaus trügerisch. Wir müssen so aufpassen, was wir uns ansehen, damit wir uns nicht zu einem falschen Gefühl der Sicherheit geführt werden. Psalm 119, Vers 104. Von deinen Befehlen werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Martin, hat man da einen Parallelismus?
Ich denke, ja.
Natürlich hat man da einen hebräischen Parallelismus. Die Befehle sagen einem, was richtig ist. Und sie geben ein Verständnis. Und der falsche Weg muss das Gegenteil der Gebote sein.
Und je mehr man die Gebote studiert und sie umsetzt, umso mehr hasst man das andere.
Richtig. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist sein Gräuel. Ist das nicht genau dasselbe, nur mit anderen Worten? Aber den Leuten gefällt es nicht.
Uns gefällt es nie, wenn wir etwas verbessern müssen.
Das sind die brillantesten Gesetze, die sich jemals jemand ausdachte. 10 kleine Gesetze und sie sprechen die ganze Menschheit an.
Nimm sie weg und man wird tausende von Gesetzen haben müssen, um nur eines davon zu ersetzen.
Ja, wobei man sich an das erste schon nicht mehr erinnern kann, wenn man beim letzten angelangt ist. Okay, ich hasse nichtige Gedanken, wie es in der King James sagt, aber dein Gesetz habe ich lieb. Ist das wieder eine Parallele?
Ja.
Ist es ein Thema, das immer wieder auftaucht?
Das muss es sein.
Okay, wie kann es dann sein, dass Menschen sagen, wir können das Gesetz abschaffen?
Weil man sich wieder besser fühlt wegen all der Dinge, die man jetzt ohne irgendein Schuldgefühl tun kann.
Wie wir auch schon dieses Wochenende sagten, es gibt nur 4 Religionen in der Welt. Nur 4. Eine davon ist die Wahrheit und 3 davon sind Lügen. Alle 3 haben tausende von Unterkategorien, aber im Grunde fallen sie unter 3 Kategorien. Das erste ist die Drachenreligion. Damit haben wir uns schon befasst. Die Drachenreligion sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sie stellt Gottes Wort zum ersten Satz an, nämlich im Anfang schuf Gott, in Frage. Sie stellt es von da bis zum letzten Vers im Buch Offenbarung in Frage. Das ist die Drachenreligion. Und dann sagt sie, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Die Lehre von der unsterblichen Seele, das ist Drachenreligion. Ihr werdet sein wie Gott. Das umfasst jede Philosophie des New Age, die es da draußen in der Welt gibt und auch jede spiritistische Philosophie. Dann hat man eine Tierreligion.
Ja, das ist die zweite.
Das ist die zweite. Die Tierreligion sagt, ihr seid durch eure Werke gerettet. Ihr seid nicht durch Glauben an das versöhnte Blut Jesus Christus gerettet. Lasst uns also Jesus Christus als einzigen Erlöser der Welt loswerden. Das ist die Tierreligion. Das lehrt der Katholizismus. Christus starb nie für dich. Glaubt der Islam das Gleiche? Deshalb ist es eine Tierreligion. Glaubt das Judentum das Gleiche?
Ja.
Es ist eine Tierreligion.
Deshalb konnten sie ja das Haus der Familie der abrahamitischen Religion bauen.
Richtig.
Mit den 3, mit der katholischen Kirche an der Spitze.
Ja. Lass uns eine wunderschöne dreieinige Kirche haben. Aber lass uns Jesus außen vor lassen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist eine falsche Religion. Es ist eine Tierreligion. Ach übrigens, glaubt das Tier, der Katholizismus, an die Unsterblichkeit der Seele?
Ja.
Ja, natürlich glauben sie an die Unsterblichkeit der Seele.
Ja.
Sagt ihr Katechismus nicht, dass Jesus starb, damit wir Götter werden könnten?
Ja.
Ist es nicht auch Drachenreligion? Sie sind also mit dem Drachen verheiratet. Ja, der Drache ist ihr Vater. Zu ihm betete sie. Weil sie nicht wirklich zum Vater beten können, denn das müssen sie durch Jesus machen. Aber den haben sie zur Hintertür hinausgeworfen. Also beten sie offenbar zum Teufel.
So ist es.
Bin ich sehr brutal?
Nein, du...
Nein, ich zitiere nur die Bibel, richtig?
Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz.
Also alle Tierreligionen verneinen Jesus. Alle Tierreligionen verlassen sich auf ihre Werke, um in den Himmel zu kommen. Egal, wie man die Kategorie nennen möchte. Ob man sie Buddhismus nennen möchte, ob man sie Mohammedismus nennen möchte, wie auch immer man sie nennen möchte, was einem auch immer gefällt, es ist immer das Allergleiche. Es ist eine Tierreligion. Und dann hat man die Kategorie falsche Prophet. Das ist die traurigste von allen.
Ja, momentan die gefährlichste.
In Ordnung. Nimmt er Jesus an?
Ja, aber welchen?
Nichtsdestotrotz nimmt er aber Jesus an, stimmt's?
So ist es.
Er ist der Protestantismus. Hat er auch Drachenreligion? Glaubt er an die Unsterblichkeit der Seele? Ja, also hat er da auch ein wenig von der Drachenreligion geschluckt. Ist er um des Kompromisses willen bereit, mit dem Tier zusammenzusitzen?
Ja.
Und dabei vorzugeben, den gleichen Jesus anzubeten?
Ja, so ist es.
Ist es nicht ein falscher Prophet?
Ja.
Lügt er einen nicht an? Sagt er nicht, dieser Jesus ist derselbe wie unser Jesus, jener Jesus, der draußen bleiben muss und nie für dich starb und dich nie erlöste?
Kompromisse eingehen.
Der schlimmste von allen ist also der falsche Prophet.
Das ist er, eine Täuschung.
Er ist am irreführendsten. Dann lässt er noch Feuer vom Himmel fallen, hüpft herum und sagt, er habe den Heiligen Geist erhalten, befiehlt Teufeln auszufahren, während er das Gesetz verneint.
Ja, Wunder über Wunder.
Kurz und knapp. Es tut mir leid, es so sagen zu müssen, aber es ist nun einmal so. Wir werden wahrscheinlich dafür kritisiert, aber so ist es nun mal. Lest eure Bibeln.
So ist es.
Nun gut. Wir kommen also immer wieder zum Gleichen. Darum halte ich alle deine Befehle in allem für recht und hasse jeden Pfad der Lüge. Stehen sich diese zwei Seiten nicht immer gegenüber, das Gesetz, die Befehle und der Hass?
Ständig. Nur um eines nochmals klarzustellen. Du erwähntest gerade diese drei Religionen. Wir hassen nicht die Leute darin.
Nein.
Wir hassen das, wofür sie stehen.
Wir müssen sie evangelisieren. Kommt heraus aus diesem schrecklichen System. Ihr könnt nicht Teil davon bleiben.
Geht nicht und schließt euch ihnen an. Bringt sie heraus.
Nur weil jemand im Gottesdienst 50 Mal das Schofahorn bläst, macht es nicht richtig.
Nein.
Sehen wir uns Psalm 119, Vers 163 an. Ich hasse die Lügen und verabscheue sie. Dein Gesetz aber habe ich lieb. Haben wir wieder diese Gegenüberstellung? Gibt es ein Gesetz, das besagt, du sollst nicht lügen?
Genau.
Du sollst kein Falschzeugnis geben? Nun gut, wenn der falsche Prophet sagt, dass diese Menschen, die dort im Tier sitzen, unsere Brüder und Schwestern sind, wenn sie doch Jesus ablehnen, lügen sie nicht ihre Mitglieder an?
Ja, sie lügen. Kann man Menschen mit einer Unwahrheit, etwas Falschem zu Jesus bringen?
Gut, ich komme immer zur Krönung des guten Prinz Charlie zurück. Als er mit dem Stock in der einen Hand und der Melone in der anderen Hand dasitzt. Und jetzt ist er gekrönt, richtig? Und er repräsentiert die Krone. Natürlich wissen die Leute nicht, dass der Krone alles gehört. Ihnen gehört das ganze Land. Dir gehört nichts. Alles gehört der Krone. Alles gehört der Krone. Aber die Krone wurde dem Vatikan abgetreten.
Stimmt.
Die Leute müssen sich diese alten Vorträge über die teletransportablen, nachhaltigen Prinzipien und all das anhören und sehen, was wirklich vor sich geht. Der Papst in Rom führt das Kommando.
So ist es.
Ich sah erst letztens einen Artikel, dass der größte Aktienbesitzer in der ganzen Welt der Vatikan ist.
Das ist der Papst.
Das ist der Papst.
Und dieser Artikel stammt von 1965.
Ja.
Stell dir mal vor, wie groß das Paket jetzt ist.
Richtig. Vielleicht solltest du das zeigen.
Ich werde den Artikel einblenden.
Ja, zeig ihn.
Ich verlinke ihn in der Beschreibung.
Ja, das ist also eine wirklich schreckliche Täuschung, Martin. Und sie gründet sich auf Lügen. Lügen. Nichts als Lügen.
Ich hasse die Lüge und verabscheue Lügen.
Ja, und sie nennen die Wahrheit Hassrede.
Ja, das ist wahr.
Hä? Sie haben das Ziel, die Wahrheit Hassrede zu nennen, wenn sie selbst von morgen bis abends lügen. Laut der Schrift ist das so, ob einem das gefällt oder nicht. Psalm 139, Vers 21 ist kompliziert. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und nicht durch jene betrübt sein, die sich gegen dich erheben? Das sind die Worte Davids. Hasse ich nicht die, die dich hassen, Herr? Sollten wir David ein wenig tadeln? Hasse ich nicht das, was die tun, die dich hassen, Herr? Das wäre wahrscheinlich die bessere Art, es auszudrücken.
Ja, so sollte man es lesen.
So sollte man es verstehen.
Denn ich bin mir sicher, dass er das meinte.
Denn per Definition sollten wir weder unseren Bruder noch unseren Nächsten hassen, richtig? Man muss seinen Nächsten lieben. Man kann seinen Nächsten nicht hassen und ihn zur gleichen Zeit lieben.
Nein.
Wir müssen also lernen, die Tat von der Person zu trennen.
Sie trennen.
Das ist notwendig. Und das ist etwas, was der Heilige Geist tun muss. Richtig?
Denn wenn man es aus sich selbst heraus macht, wird man es verfuschen.
Es ist besser, dass der abwesende Eigentümer das dem Heiligen Geist überlässt. Ansonsten könnte es nicht echt sein.
So ist es.
Okay.
Gut. Er fährt fort und es wird noch schlimmer. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Nun, Martin, ich zähle diese Leute, die falschen Lehren lehren, wie etwa, dass Jesus bei der Himmelfahrt ins Allerheiligste ging, ebenfalls. Nun, ich hasse auch, was sie lehren.
Ich auch.
Weil es falsch ist.
Ja.
Es ist auf eine Lüge gegründet. Und es ist auf Ökumene-Bestrebungen gegründet. Es steckt eine üble Agenda dahinter, und es ist keine echte Suche nach Wahrheit. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Da haben wir es in aller Kürze und so schön ausgedrückt. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Was ist nun das Böse? Stolz und Übermut, den Weg des Bösen, einen verkehrten Mund hasse ich.
Es ist also nicht die Person,
nein,
sondern das, was derjenige tut.
Was sagt uns das? Spricht das nicht von einer Korrektur des Charakters? Hm? Die Korrektur des Charakters.
Genau.
Und um das rüberzubringen, sollten wir Mitgefühl mit den Irrenden haben. Aber ich habe sehr wenig Mitgefühl mit Leuten, die absichtlich rebellisch sind. Was sagt Paulus darüber, was wir mit ihnen tun sollten? Übergebt sie Satan. Lasst sie gebeutelt werden. Lasst sie gebeutelt werden, damit sie einen besseren Weg lernen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Ich würde fast sagen, dass ich nicht möchte, dass der Teufel verloren geht, aber er ist verloren, denn er traf seine Wahl und sündigte gegen den Heiligen Geist.
Und Gott fühlt genauso.
Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Nicht einmal mein schlimmster Feind. Aber deshalb sollten sie umkehren. Umkehren von ihren bösen Wegen und damit aufhören, Gottes Volk zu verführen.
Denn das macht mich wirklich traurig, wenn man sehen kann, wie die Lehren dieser Menschen andere von Gott wegbringen.
Richtig. Jesaja 61, Vers 8. Denn ich bin der Herr, der das Rechte liebt und hasse räuberische Brandopfer. Das ist doch interessant. Wie könnte man das in einen modernen Kontext? Ich hasse räuberische Brandopfer. Das heißt, wenn man Gott beraubt, indem man vorgibt, dass die eigenen Werke gut genug sind, hasst Gott es. Das ganze Tiersystem ist fürchterlich. Denn wenn man denkt, dass eine Pilgerreise oder die Teilnahme an einer Messe oder das Gebet zu einem toten Heiligen, der nichts weiß, oder eine Seance-ähnliche Begegnung mit einem toten Heiligen hilft und das dann im Fernsehen als Tugend darstellt, hat man ein wirklich großes Problem. Denn Gott verbietet einem, zur Hexe von Endor oder zum Gott von Ekron zu gehen. Nun, Martin, wenn falsche Opfer Raub sind oder anders gesagt, Werke als Versuch, Gott zufriedlich zu stimmen, und werde ihr Werk in Wahrheit leiten, wie es wörtlich heißt, und einen ewigen Bund will ich mit ihnen machen. Und wieder kommt man zurück zur Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, das Wort ist die Wahrheit und das Gesetz ist die Wahrheit. Man kommt einfach davon nicht weg. Es ist überall. Jeremia 44, Vers 4. Obwohl ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt habe, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte und euch sagen ließ, begeht doch diesen Gräuel nicht, den ich hasse. Trifft das auf die übrigen zu?
Ja, sehr.
Wirklich?
Und wie?
Sandte er einen Propheten zu den übrigen?
Mhm.
Um die Stelle der Bibel einzunehmen, richtig?
Nein.
Nein, um eine Lupe zu sein.
So ist es.
Oder um das Fernrohr zu sein.
So ist es.
Um sich anzusehen, was dieses Wort zu sagen hat.
So wie wir es schon sagten, Satan bläst einem Rauch vor die Augen. Wir haben einen Propheten bekommen, um zu helfen, das etwas aufzuklären und wieder klar zu sehen.
Und die sind nur für diese Leute da, richtig? Oder stellen sie Prinzipien dar?
So ist es. Und das ist das Wichtige dabei. Denn wenn man es persönlich nimmt,
gelten sie für dich?
Für jeden Einzelnen.
Nun, als meine Frau anfing, die Zeugnisse zu lesen, war ich sehr erstaunt darüber, wie sie es las. Sie las darin, um herauszufinden, was an ihr nicht richtig war und um es zu korrigieren. Und sie konnte nicht darauf warten, zu sehen, was zu korrigieren war. Und andere Leute lesen es und sie fühlen sich angegriffen und sind wütend.
Das stimmt. Das sind die zwei Geister.
Es hängt von der Motivation ab. Herr, was ist nicht richtig an mir? Ich weiß, dass ich mit dem verborgenen Charakter geboren wurde. Und die Umstände, wie ich groß wurde, waren jetzt auch nicht wirklich rosig. Was kann man da erwarten? Einen wunderschönen, geraden Speer? Nein, einen verbogenen, der gerade gebogen werden muss. Und Gott gebraucht dazu vielerlei Wege. Er spricht zu einem durch seinen Geist und durch die eigene Frau und durch die Kinder.
Durch die Kinder.
Und durch Bekannte.
Und für junge Menschen durch Eltern.
Genau. Und wir brauchen diese Selbstprüfung.
Aber schau, die Sache ist doch die, wenn uns das fehlt, was deine Frau tat, wenn es uns an diesem Herr, zeige mir, was falsch ist, fehlt, wo man durch den Geist der Weissagung liest und etwas sieht, oh, aber das ist hart. Denn nun, ist das wirklich so schlimm? Lass uns doch Gott bitten, uns zu helfen.
Ja.
Das zu überwinden und so zu werden.
Das Interessante dabei ist, Martin, dass die Dinge, die nicht so schlimm scheinen, sind eigentlich die schlimmsten.
Ganz genau. Denn man sieht nur etwas Kleines davon.
Okay. Er sandte also die Propheten und wollte ihnen zeigen, was er hasst. Und wenn man Gott gefallen möchte, wird man zuhören. In Amos 5, Vers 1 heißt es, ich hasse, ich verachte eure Feste. Setzte Gott sie nicht ein?
Ja, das tat er. Also was sagt er hier? Oh, weiß er nicht, was er sagt?
Natürlich weiß er, was er sagt. Aber was taten sie? Sie nahmen das Wesentliche heraus und verwandelten es in eine Liturgie.
Ja.
Sie sind wie der Papst. Man nimmt die Substanz, das Wesentliche heraus und verwandelt es in eine Liturgie. Hüpft herum, verbeugt sich 50.000 Mal, verwendet viel Rauch und Räucherwerk und dann ist man heilig. Das ist viel einfacher, als den Charakter ändern zu wollen.
So ist es. Also all das Tun und sich dabei nicht zu verändern, bringt einen nirgendwo hin.
Okay. Und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Vorher hieß es ein süßer Wohlgeruch für den Herrn. Wenn es das Herz dabei ist,
dann wäre es ein süßer Wohlgeruch gewesen. Aber jetzt ist es eine stinkige Versammlung.
Oder Zachariah 8, Vers 17. Und keiner Sinnes Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder liebt auch nicht falschen Eid. Denn dies alles hasse ich, spricht der Herr. Wir dürfen nicht lügen. Wir dürfen nicht schwören, das Ja sei ein Ja und das Nein ein Nein. Römer. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Er spricht über die menschliche Natur. Er spricht über unseren rebellischen Geist. Und das muss zum Schmied gehen.
Ja.
Und er muss es ins Feuer halten und dann Amboss und Hammer anwenden.
Was bedeutet, dass es nicht einfach und wahrscheinlich nicht ohne etwas Schmerzen sein wird.
Martin, mit einer Menge Schmerzen. Mit einer Menge Schmerzen. Wir alle brauchen diesen Tritt. Und zwar ständig. Und wenn wir denken, dass wir großartig sind, brauchen wir einen Supertritt.
Ja.
Stimmt's?
Okay.
Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Danach ruft er voller Verzweiflung, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und dann hat er die Lösung. Gott sei gedankt.
Amen.
Es gibt eine Lösung. Offenbarung 2, Vers 15. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikoliten festhalten, was ich hasse. Die Nikoliten waren gegen das Gesetz Gottes. Es läuft immer wieder auf das Gleiche heraus. Der Krieg geht gegen Christus und gegen sein Gesetz. Anders gesagt, geht der Krieg gegen den Charakter von Christus. Und die Juden konnten seinen Charakter nur 3,5 Jahre aushalten. Dann mussten sie ihn kreuzigen.
Ihn loswerden. So lange konnte es die Menschheit tatsächlich mit ihm aushalten.
Doch nach der Kreuzigung dachten einige darüber nach und 3000 wurden an einem Tag hinzugetan. Es ist also möglich, sich zu ändern.
Doch wenn man das seit damals, die letzten 2000 Jahre hindurch nimmt, hat der Charakter Christi vielen den Tod gebracht.
Ja.
Denn wieder ist es so, dass die Mehrheit den Charakter Christi hasst.
Nun, der Teufel weiß, wie er seine Melodie auf dem verdrehten Charakter der Menschheit spielen kann, weil dieser mit ihm harmoniert. Es ist so einfach und er spielt ihnen diesen wunderschönen Klang vor. Und alle laufen wie die Ratten beim Spielen des Rattenfängers mit, hin zur Vernichtung. Nein, wir müssen uns davon abkehren und eine Entscheidung treffen. Martin, wir sagen also, dass wir die Sünde vom Sünder trennen müssen. Wie wichtig ist es, das zu tun? Wenn Jesus nicht die Sünde vom Sünder abgetrennt hätte, wäre er dann gekommen und für uns gestorben?
Nein.
Oder?
Nein, dann hätte er keinen Grund dafür.
Nein. Er hätte sich dann mit Zöllnern und Huren zusammengesetzt.
Nein. Dann wäre er nur hingegangen, um am königlichen Hof zu sitzen.
Stimmt.
Oder im Tempel beim Sanhedrin.
Genau, man muss also die Sünde vom Sünder trennen. Sagen wir, jemand verschleppt deine Kinder oder jemand stiehlt die Zuneigung deines Ehemanns oder deiner Ehefrau. Was hast du? Die Sünde oder den Sünder? Nun, Martin, das passiert so ziemlich jedem, der auf dieser Erde lebt, stimmt's? An irgendeinem Punkt deines Lebens passiert irgendetwas Schreckliches. Nicht jeden werden seine Kinder verschleppt, aber ich kann dir versichern, dass das eine der schmerzhaftesten Erfahrungen ist, die man durchmachen kann. Was ist nun schlimmer? Jemand stiehlt deine Güter oder jemand stiehlt Zuneigung? Was davon ist schlimmer?
Nun, ich denke, die Zuneigung. Es kommt darauf an, wie sehr man an den Gütern hängt.
In Ordnung. Jemand stiehlt dein Auto.
Oder deine Frau.
Und du bist wütend. Oder jemand kommt und stiehlt dir die Frau. Was wird dich mehr aufbringen?
Definitiv der zweite Teil.
Das zweite bringt dich mehr auf, richtig? Wie fühlt Gott? Jemand hat all seine Kinder gestohlen.
Das stimmt.
Jedes einzelne.
Ach.
Und egal mit wie viel Liebe er sie überschüttet, hängen sie am Entführer. Und so ähnlich passiert das auch heute in der Welt. Es gibt eine Sache, die Stockholm-Syndrom heißt, wobei Menschen ihre Folterer ehren, lieben und anbeten.
Wir sprachen das letzte Mal darüber, dass Menschen Diktatoren lieben.
Ja.
Das ist das gleiche Syndrom.
Ja, es ist ein Syndrom. Überleg dir, Martin, jemand verschleppt die Kinder oder stiehlt den Ehemann oder die Zuneigung der Ehefrau. Was hasst man? Die Sünde oder den Sünder?
Wenn man einmal nachdenkt und sich zum Beispiel Filme anschaut, Filme voller Rache, ist man immer auf der Seite des Kerls, der Rache nimmt, wenn etwas derartiges passiert.
Ja, denn man hat das Gefühl, dass es gerechter Zorn ist. Nein, das ist total verkehrt. Wenn Jesus das mit uns getan hätte, wären wir alle ausradiert.
Wie wahr?
Gut. Wie wichtig ist es nun, Buße zu lernen?
Das ist von größter Wichtigkeit, denn ohne Umkehr fällt man wieder in all diese Kategorien.
Und kann Gott nicht sehen. Man kann nicht ohne Buße zu Gott kommen. Es ist unbedingt erforderlich, dass man umkehrt. Was hat das alles mit dem abwesenden Eigentümer zu tun?
Sag es uns.
Martin, wenn er 24 Stunden, 7 Tage die Woche anwesend bei uns wäre und uns dauernd etwas sagen würde, könnte er danach zu Herzen sprechen oder würden wir ihn einfach ansehen?
Nein, wir würden ständig da sitzen und zuhören.
Also müssen wir es jetzt durch seinen Stellvertreter lernen. Denn in seiner Weisheit weiß er, dass es der einzige Weg ist, wie es funktionieren wird.
Ja, und wir können es jetzt tun, damit alles geklärt ist, bis er kommt, um uns zu holen.
Ja, es muss in Ordnung gebracht werden. Es muss für immer in Ordnung gebracht werden, denn die Bibel sagt, dass die Sünde ihr Haupt kein zweites Mal erheben wird.
Und er wird den Charakter nicht ändern, wenn er wiederkommt.
Nein, der muss sich jetzt ändern. Martin, wir müssen viel über die Endzeit sprechen und darüber, was in der Welt passieren wird. Und das ist alles sehr interessant und sehr wichtig. Aber das ist wichtiger.
Genau, und ich denke, dass der Herr deshalb auch unsere Gespräche auf diese Weise in den vergangenen 4-5 Wochen geführt hat. Das beschäftigt unsere Gedanken mehr und er zeigt uns, diese Dinge zu besprechen.
Die Zeit ist kurz. Wir müssen es zulassen, dass der Herr uns verändert. Lukas 5, Vers 32 besagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Weißt du, Befreiung ohne Buße bedeutet gar nichts.
Inhaltslos.
Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Worauf wartet der Herr?
Die Herzensveränderung.
Okay. Wenn man jemanden sucht, um ihn zum Herrn zu führen und zur Buße zu führen, sucht man da nach einem Gerechten oder nach einem Sünder?
Nach einem Sünder. Jemand, der verletzt und verloren ist. Und wahrscheinlich weiß er es nicht einmal.
Er weiß nicht einmal, warum er verloren ist. Er weiß nicht, warum er sündigt. Er weiß nicht einmal, was Sünde ist. Gut. Also ich bin okay. Ich habe nie jemanden umgebracht. Ist das wirklich ein Kriterium? Man hat Tausende getötet, einfach indem man sie hasst. Lukas 24, Vers 47. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Jeder einzelne Mensch auf der ganzen Welt muss etwas über Reue lernen. Weil es ohne Buße keine Vergebung der Sünden gibt.
Ja.
Und was ist Sünde?
Die Übertretung des Gesetzes.
Matthäus 26, Vers 28. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Es ist ein wiederkehrendes Thema und wir begreifen es nicht. Es wird so subtil dargestellt, dass man keine Buße braucht. Folge nur deinem Herzen.
Ja.
Folge einfach deinem Herzen.
Glaube an dich.
Glaube an dich. Hebräer 9, 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und damit ist das ganze System der Tierreligion in der Welt dahin. Egal in welcher Kategorie, egal welchen Namen sie trägt, das ist bedeutungslos. Wenn man nicht glaubt, dass Christi Blut einen von allen Sünden reinwäscht, ist man eine Tierreligion.
Punkt. Und das ist so wichtig. Nochmal, ich möchte das einfach nochmal erwähnen. Ja, die Leute können liebevoll und alles sein, aber man kann sie nicht dort lassen. Man muss sie herausbekommen.
Nein.
Sie können darin nicht gerettet werden.
Sie mögen absichtlich getäuscht sein oder unabsichtlich getäuscht sein. Das spielt keine Rolle. Sie sind getäuscht.
Und es ist unser. Schau, der Auftrag, um Jünger zu machen und sogar Leuten zu verkündigen, ist das für den Sünder und den Verlorenen gedacht? Oder bedeutet es, nur hinzugehen und ihnen zu sagen, Jesus liebt dich und sie dann so stehen zu lassen?
Weißt du, warum es so unbeliebt ist? Denn sobald man predigt, dass man durch das Lammesblut erlöst ist, sind die eigenen Werte verneint. Sie sind bedeutungslos.
Ja.
Und das gefällt den Menschen nicht. Sie wollen gerecht sein.
Denk nur einmal darüber nach. Woran messen wir, ob jemand gut ist? Zu 90%?
Nach seinen Werken. Ja, nach seinen Werken. Und er mag so böse sein, wie er will, solange er Philanthrop ist und einem Weißen Haus ein paar Millionen gibt. Hm? Das ist wunderbar. Muss das nicht eine Menge Sünden zudecken, die jetzt durch die Medien in den Nachrichten herauskommen? Und wir sehen, wohin das alles führte und wie es sich entwickelte. Lass uns da nicht hineingehen. Hebräer 10, Vers 18. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es keine Opfer mehr für Sünde. Das ist sehr wichtig. Man muss diese Vergebung haben, bevor man gereinigt werden kann, sodass man vor Gott stehen kann. Im Grunde besagt der Vers das.
So ist es, um bestehen zu können, wenn Jesus kommt.
Richtig. Lass uns zu Testimonials for the Church, Band 5 gehen und lesen, was dort steht. Ohne Buße kann es keine Vergebung geben. Es herrscht heute ein großer Mangel an genau dieser aufrichtigen, tief empfundenen Reue und Sündenbekenntnis. Wer seine Seele nicht vor Gott im Bekenntnis ihrer Schuld gedemütigt hat, hat die erste Bedingung für die Annahme noch nicht erfüllt. Siehst du die Harmonie zwischen der Bibel und dem Geist der Weissagung? Kein Wunder, dass sie hassen. Wenn wir diese Buße nicht erfahren haben, die man nicht bereuen muss, und unsere Sünden nicht mit wahrer Seelensdemut und einem zerbrochenen Geist bekannt haben und unsere Sünden nicht verabscheuen, haben wir niemals wahrhaftig nach Sündenvergebung gesucht.
Wenn wir jetzt zur vorigen Einblendung zurückgehen und diese Verse in der Bibel nochmals durchlesen und dieses Zitat nochmals lesen, drückt es diese auf eine eher verständlichere Weise aus, wenn man es so sagen will.
Völlig richtig. Absolut, Martin. Ich bin versucht. Ich weiß, dass wir das schon tausendmal besprochen haben. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 5.
Welchen Vers?
Vers 3. Glückselig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Armut, von der hier gesprochen wird, ist eine erbärmliche Armut. Schlimmer als bei der Witwe mit ihrem letzten Schärflein. Man hat nichts, einfach nichts, was man geben kann. Das heißt, wenn man erkennt, dass man bankrott ist, absolut mittellos, ist das der erste Schritt, um gesegnet zu werden. Wenn man denkt, dass man reich ist und nichts bedarf, qualifiziert man sich nicht für diesen ersten Schritt auf der Leiter.
Man muss leer sein, um gefüllt werden zu können.
Richtig. Glückselig sind die geistlich Armen. Man begreift, dass man bankrott ist. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Worüber sollen sie trauern? Über den eigenen sündigen Zustand. Wenn man begreift, dass man ein Sünder ist, dass man bankrott und hoffnungslos verloren ist, ist das die zweite Bedingung. Und man muss diesen Kummer verspüren über das, was man getan hat. Und darüber, was man ist. Den gleichen Kummer, den eine Mutter über den Verlust ihres einzigen Kindes empfinden würde. Das ist der zweite Schritt. Und dann muss man von seinem hohen Ross herunter. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Welt nimmt diese Seligpreisungen und verdreht sie derart, dass sie den Erlösungsplan überhaupt nicht mehr widerspiegeln, sondern den Mensch verherrlichen. Und plötzlich werden Politiker zu Friedensstiftern, die zwischen den Zähnen bei Epstein auf seiner Insel sitzen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die erste Bedingung ist der eigene Bankrott. Die zweite Bedingung ist, dass man seine Sünden bereuen muss. Die dritte Bedingung ist, dass man von seinem hohen Ross herunterkommen und erkennen muss, dass man Hilfe braucht. Das nächste. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Man muss bitten, Herr, führe mich auf dem rechten Pfad. Ich möchte das Richtige tun. Zeige mir, was falsch ist. Zeige mir, was ich tun soll.
Hilf mir.
Hilf mir. Ich kann es nicht alleine tun.
Wie du vorhin erzählt hast, wie deine Frau es gelesen hatte. Hilf mir, mich ändern zu wollen.
Ja, man muss also hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit. Man muss erkennen, dass der Zustand, in dem man war, nicht der Zustand ist, in dem man bleiben kann.
Nein.
Und dann, sobald man an diesen Punkt gelangt ist, kann man anderen gegenüber barmherzig sein. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Warum sollte man barmherzig sein? Weil man selbst Barmherzigkeit erfahren hat. Dann kann man mit anderen Mitgefühl haben. Das ist eine fortlaufende Steigerung, eine Leiter, die man hinaufsteigt. Und man macht Fortschritte in seiner christlichen Erfahrung. Dann ringt man mit dem Bösen in den eigenen Gedanken, mit diesem Schmutzwassersystem, das einen seit der Geburt beschäftigt hat.
Stimmt.
Und man sagt, Herr, ich halte es nicht mehr aus. Ich möchte reine Gedanken haben. Ich möchte an diese Dinge nicht einmal mehr denken. Weißt du, dass einer der Gründe, warum wir in den Himmel eine neue Sprache bekommen werden, ist, weil all die schlimmen Wörter, die es in unserer gegenwärtigen Sprache gibt, verschwinden müssen.
So ist es. Und sogar wenn es ein gutes Wort ist, hat es irgendwie einen schlimmen Beigeschmack.
Es wurde verdreht, verbogen und zu etwas Schlimmem und Schlechtem gemacht. Wir werden also eine neue Sprache bekommen müssen. Für diejenigen, die glauben, dass Deutsch die Sprache des Himmels sein wird, habe ich Neuigkeiten. Das wird nicht die Sprache sein, genauso wenig wie Englisch. Afrikaans definitiv auch nicht.
Afrikaans scheidet auch aus.
Einige der kräftigsten Worte unter der Sonne. Wenn man wütend ist, ist die beste Sprache Afrikaans.
Das ist wahr.
Es ist wahr. Es muss weg. Wir müssen also den Herrn bitten, gib uns diese Reinheit des Herzens. Und sobald man das hat, Martin, kann man ein Friedenstifter sein.
Ja, nur dann.
Nur dann.
Man fängt nicht auf dem hohen Ross und mit all dem als Friedensstifter an.
Dazu muss man ja auch wissen, worum es beim Frieden überhaupt geht. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Wenn man also das Gesetz nicht mit dem Friedensstiften verbindet, praktiziert man es vergeblich. Verbinden Sie das Gesetz Gottes mit Ihrem Friedensstiften? Genau das Gegenteil.
Nein.
Sie verneinen es.
Die Vereinten Nationen sind für den Frieden, aber da gibt es kein Gesetz oder Gott.
Sie sind mit Okkultismus durchtränkt, der sich auf eine Lucifer-verherrlichende Theologie von Alice A. Bailey und eine Blavatsky gründet. Gibt es darin irgendein Frieden oder gar Gesetz? Nein. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Also, sobald man anfängt, diesen Charakter wiederzuspiegeln, Martin, erfährt man die gleiche Behandlung, wie sie Jesus widerfuhr.
Sie werden dich hassen.
Man wird gehasst. Nicht, weil man böse ist, sondern weil man mit der eigenen Haltung derer Schlechtigkeit darstellt.
So ist es. Man wird zu ihrem Ankläger, ohne nur ein Wort zu verlieren.
Richtig. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Sobald man einmal diese Linie überschritten hat, werden sie das tun. Man ist der super brave Gutmensch, das passiert sogar in der Schule. Du bist ein Streber. Nee. So läuft es doch. Man kann nichts richtig machen, ohne dafür geschmäht zu werden.
Und sobald man anfängt, auf der Wahrheit Gottes zu stehen, erfährt man das ebenfalls.
Richtig. Man kann bitter oder besser werden, wenn das passiert. Aber der letzte Satz ist so wundervoll. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ist das nicht wunderschön?
Das ist die Verheißung.
Das ist die Entwicklung, die wir durchlaufen müssen. Buße ist der allererste Schritt davon. Reue über die Sünde. Reue über den eigenen Zustand. Und wenn wir ihn nie gesucht haben, haben wir auch nie den Frieden Gottes gefunden. Man muss ihn erstreben. Der einzige Grund, warum wir keine Vergebung für in der Vergangenheit liegende Sünden erlangt haben, ist der, dass wir nicht gewillt sind, unser stolzes Herz zu demütigen und den Bedingungen des Wortes der Wahrheit zu entsprechen. Haben wir das nicht erst gelesen? Wir müssen sanftmütig werden.
So ist es.
Und von diesem hohen Ross heruntersteigen. Diesbezüglich gibt es eine ausdrückliche Anweisung. Das Bekenntnis der Sünde, entweder öffentlich oder privat, sollte von Herzen kommen und frei geäußert werden. Es soll dem Sünder nicht abgenötigt werden. Es sollte nicht auf leichtfertige, nachlässige oder achtlose Weise abgelegt werden oder von denen erzwungen werden, denen der abscheuliche Charakter der Sünde gar nicht bewusst ist. Das mit Tränen und Reue vermischte Bekenntnis ist ein Ausschütten des Innersten der Seele und findet ihren Weg zu einem Gott unendlichen Erbarmens. So sagt der Psalmist, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagene Geister sind. Das Problem ist, dass man so viele Leute trifft, die das Wesen der Sünde nicht verstehen. Und deshalb fragen, warum sie Buße tun sollten, wenn sie doch nichts haben, das sie bereuen sollten.
Man hat auch den Spruch, wir sind doch alle nur Menschen.
Ja.
Nein, das sollte nicht unsere Einstellung sein. Wir sollten sagen, oh, wir sind Menschen, also brauchen wir Gott noch mehr.
Ja, umso mehr brauchen wir Gott. Die gleiche Gefahr besteht heute bei den Menschen, die bekennen, Treuhänder des göttlichen Gesetzes zu sein. Manche wiegen sich in der Selbsttäuschung, dass sie die Hochachtung, die sie den Geboten Gottes zollen, vor dem göttlichen Gericht beschützen wird. Sie lehnen es ab, dass man sie für Unrecht rügt und bezichtigen Gottes Diener des Übereifers, wenn sie die Sünde aus der Gemeinde verbannen wollen. Der Gott, der alle Sünde verabscheut, fordert von denen, die behaupten, sein Gesetz zu halten, dass sie sich von aller Ungerechtigkeit trennen. Man kann nicht sagen, gut, jetzt habe ich die Wahrheit entdeckt. Jetzt kann ich daran schwelgen. Sie muss einen verändern. Vernachlässigung der Reue und des Gehorsams wird auch heute ebenso schwerwiegende Konsequenzen für Gottes Volk nach sich ziehen, wie es die gleiche Sünde damals im alten Israel tat. Es gibt eine letzte Frist, jenseits der Gott seine Gerichte nicht mehr aufschieben wird. Ich habe so ein Drängen. Ich kann die Gerichte Gottes kommen sehen. Wenn Gottes Volk nicht bereit ist, wenn sie nicht am lauten Ruf teilhaben.
Und werden den gleichen Weg wie das alte Israel gehen.
Und wenn sie nicht Teil des lauten Rufes sind, sind sie Teil der Menge. Hier ist noch etwas. Auf den Spuren des großen Arztes. Wir sind niemals allein. Ständig haben wir einen Begleiter, ob wir ihn nun auswählen oder nicht. Bedenke, dass Gott anwesend ist, wo auch immer du bist und was auch immer du tust. Er ist kein abwesender Eigentümer, Martin.
Nein.
Nichts, was gesagt, getan oder gedacht wird, kann seiner Aufmerksamkeit entgehen. Für jedes deiner Worte und jede deiner Taten gibt es einen Zeugen, den heiligen Gott, der die Sünde hasst. Was für kraftvolle Worte.
Ja, und wir haben es gelesen. Haben wir nicht in diesen Bibelversen gelesen, wie sehr er die Sünde hasst?
Ja. Stimmt nun der Geist der Weissagung damit überein?
Definitiv.
Nimmt er den Platz der Bibel ein?
Nein.
Betrachtet er sie mit einem Vergrößerungsglas?
Ja, er malt sie aus.
Ah. Bedenke dies immer, bevor du sprichst oder handelst. Als Christ bist du ein Mitglied der königlichen Familie, ein Kind des himmlischen Königs. Sprich kein Wort, führe keine Handlung aus, die den guten Namen, der über euch genannt ist, in Misskredit bringt.
By which you are called.
Nämlich Christ, oder?
Ja.
Christ. Martin, können wir sagen, der Eigentümer begab sich auf eine lange Reise und ließ seine Repräsentanten zurück und sein Anliegen zu vertreten?
Ja.
Können wir das sagen?
Okay. Ja, man ist ein Botschafter.
Prüft das die Ernsthaftigkeit der Repräsentanten?
Oh, definitiv, ja.
Ist es nicht ein größerer Test, als wenn er anwesend wäre? Könnte man dann alles ihm überlassen?
Dann würde man einfach sagen, höre ihm zu.
Ja, hier, bitteschön. Ich muss mich nicht verändern. 5. Mose 4, Vers 29. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst, das Suchen ist die erste Voraussetzung. Ich erinnere mich noch so genau an diesen Tag, als ich ganz alleine in dieser katholischen Kirche saß und nicht verstehen konnte, warum ich nicht mit Gott sprechen konnte, weil er in diesem Kästchen eingesperrt war, mit dem kleinen roten Licht. Und ich sagte, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Das ist doch Suchen, richtig?
Das stimmt.
Nie hätte ich so eine machtvolle Antwort erwartet.
Und jetzt sitzt du hier.
Ja, jetzt sitze ich hier. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn man nicht sucht, zeigt das, dass man keinen Bedarf hat.
Man denkt, man bedarf nichts.
Man ist okay.
Ja.
Alles ist in Ordnung. Apostelgeschichte 17, Vers 27. Damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten, und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Ist er ein abwesender Eigentümer? Nein.
Nein, ganz
und gar
nicht. Lass
uns diesbezüglich ein paar Gleichnisse von Jesus ansehen. Das Gleichnis von den Weingärten. Hört ein anderes Gleichnis in Matthäus 21, Abvers 33. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, das ist seine Gemeinde, richtig? Zog einen Zaun darum.
Wie machte er das denn?
Indem er sein Gesetz darum legte, grub eine Kälte darin, damit sie das Evangelium, die Botschaft verbreiten konnten, den Wein, die Lehre. Baute einen Wachturm, das heißt, er hob es hervor, machte es sichtbar. Die Menschen müssen davon erfahren, es ist nicht irgendwo unter dem Scheffel verborgen. Verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Er wurde ein abwesender Eigentümer.
Aber er ließ etwas zurück.
Es ist alles da. Alles ist da. Als nun die Zeit der Früchte nahte, das ist die Ernte, Martin, das ist jetzt.
Ja.
Sandte er seine Knechte zu den Weingärten, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die waren beschäftigt mit dem Tier und dem falschen Propheten, einen Friedensvertrag ohne Christus auszuhandeln.
Stimmt.
Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Das spricht über die Propheten. Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Sie wollen das Erbe, aber sie wollen nicht den Charakter.
Ganz genau. Sie wollen etwas tun, aber wollen keine Herzensveränderung.
Passiert nicht genau das? Das ist der eine der traurigsten Gleichnisse in der Bibel.
Ja, das ist es.
Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten. Er nahm es Israel weg. Sie sprachen sich selbst das Urteil.
Er fragte sie, was würdet ihr tun?
Und er gab ihnen den Heiden. Und wir haben jetzt den Punkt erreicht, an dem die Heiden genau das Gleiche machen wie Israel. Sie opfern Christus um des Friedens willen. Und für ein jämmerliches, irdisches Reich, das sich auf schlechte Schmutzwassersysteme gründet.
So ist es.
Was für ein Hohn.
What a travesty.
Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Martin, dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, im abrahamitischen Haus, ist der Stein dort?
Nein.
Nein.
Wir werden in der nächsten Folge darüber sprechen. Ich denke, es ist an der Zeit, das nochmals aufzugreifen.
Der Stein ist nicht dort.
Denn dieser Stein fehlt. Aber wer versucht denn ständig, Frieden und Sicherheit und all das zu bringen? Diese drei Religionen.
Und der Stein ist weg. Er befindet sich in keiner von ihnen. Martin, das ist, fast hätte ich gesagt, zum Haare raufen, aber das lasse ich besser. Markus 13, Vers 32. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Hab Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landesreis sein Haus verließ und seine Knecht Vollmacht gab, und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. Wir sind wieder am Ausgangspunkt. Wir sind wieder bei der gleichen Situation, weil er jetzt abwesend ist. Als abwesender Eigentümer kann er das Metall und den Charakter derer prüfen, die er beauftragt hatte.
Er reinigt, um zu sehen, ob sie echt sind.
Und nur wer wahrhaftig ist, wird es bis zum Himmelsreich schaffen. Die anderen werden wohl mit dem Tier und dem falschen Propheten sitzen müssen. Und sie werden im Feuersee sein.
Mögen wir alle studieren und den Willen haben, nicht daran teilzuhaben, um himmelwärts zu gehen.
Sagt die Schrift nicht, wo sich das Tier und der falsche Prophet befindet? Im Feuersee. Möchtest du dort sein?
Nein, man muss anfangen zu studieren und dagegen arbeiten.
So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehen kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht! Sollen wir nicht Wächter auf Zions Mauer sein? Wenn man sieht, wie diese Dinge geschehen, wenn man vor den eigenen Augen die Abraham-Abkommen sieht, diesen massiven ökumenischen Schub und wie dieser Stein da drüben herumliegt. Ist es nicht alarmierend?
Sicher doch. Wenn man sieht, wie Kirche und Staat anfangen, wieder zusammenzukommen, möchte man da immer noch auf einer politischen Seite stehen?
Nein. Wie steht es nun um die Repräsentanten, wenn Selbstsucht sich einschleicht? Wir haben eine Warnung vor Verführerinnen. Sprüche Kapitel 7, Abvers 1. Mein Sohn, bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir. Das ist die Hecke, richtig? Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Das ist die Hecke. Und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Das Thema kommt immer wieder und niemand möchte zuhören. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester. Und sage zur Einsicht, du bist mein Vertraute. Damit du bewahrt bleibst vor der Verführerin, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Das ist die falsche Kirche. Das ist das Abraham-Abkommen. Es ist eine fremde Frau.
Das ist die Ökumene.
Denn der Stein liegt da drüben. Es kann nicht auf der richtigen Grundlage erbaut werden. Der Stein ist ja weg. Höre also nicht auf diese fremde Frau. Denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute und die Unverständigen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht.
Kleine Kinder.
Ja, die kleinen Kinder, die doch das glauben sollten, was Gott sagte. Und hier ist jemand, der ihr nachgeht und sagt, sie schaut sehr hübsch aus. Was soll mit ihr nicht stimmen? Der Strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel. Was macht er dort? Was hat er bei ihrem Winkel zu suchen? Er sollte weit weg von ihrem Winkel bleiben und betrat den Weg zu ihrem Haus. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist er gefangen. Er ist gefangen, Martin. Wenn es hier also heißt, der Strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus, Martin, mich schaudert, wenn ich an den Menschen denke, die zu ihrem Haus gehen und sagen, oh, wir repräsentieren doch nur.
Und schließen Freundschaften.
Ja, und schließen Freundschaften. Was machst du dort? In der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Einbruch der Nacht, als es dunkelte, alle Sachen passieren hinter verschlossenen Türen. Siehe, da lief ihm eine Frau entgegen, in Hurenkleidung und mit arglistigem Herzen. Sie ist unbändig und zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Mich schaudert's wegen Gottes Volk.
Wir können keiner dieser drei Religionen huldigen, über die du gesprochen hast. Bleib weg von ihnen.
Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. Sie ist in der Welt der Ökumene. Sie befindet sich in der Welt der Politik. Sie ist in der religiösen Welt. Sie ist in der Welt des Okkultismus. Sie ist überall, Martin, mit ihren kleinen Ranken. Die Jesuiten, die vorgeben, Hindus zu sein, sitzen in der Lotusposition da, wenn sie doch Jesuiten sind. Sie geben alles Mögliche vor, solange sie nur den jungen Mann hereinlocken können, um einen Blick darauf zu werfen. Ich las einmal, dass einer sagte, dass er die christliche Religion verlassen habe, weil sie es so liebten, wie die Buddhisten kochen. Dann koch doch wie sie, aber warum musst du den Eckstein verlassen?
So ist es.
Ich war Friedensopfer schuldig. Heute habe ich meine Gelübde bezahlt. Da ist also auch etwas Religiöses an ihr. Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen, und ich fand dich auch. Sei willkommen in meinem ökumenischen Gremium. Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, mit bunten Decken aus ägyptischem Garn. Doch leider habe ich die Gerechtigkeit Christi und das weiße Gewand der Gerechtigkeit verworfen. Mein Leinen stammt aus Ägypten. Wollten Sie nicht immer nach Ägypten zurückgehen?
Ständig.
Wählten Sie sich nicht selbst Anführer aus, die Sie nach Ägypten zurückbringen sollten? Ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe, mit Aloe und Zimt. Komm und feiere eine Messe mit mir. Komm, wir wollen uns an Liebe berauschen, bis zum Morgen uns an Liebkosungen erfreuen. Denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist ein abwesender Eigentümer. Lass mich für dich sorgen. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Martin, was für eine fürchterliche Falle.
Und die Bibel ist so direkt und so eindeutig, dass sie einem diese Dinge sagt. Und trotzdem,
gehen wir los. Er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Aber keine Sorge, ich habe Unmengen davon. Ich habe in jedes Wirtschaftsunternehmen auf der Welt investiert. Ich habe Impfstoffe. Ich habe alles Mögliche, um dich glücklich zu machen, um dir Geld zu geben, um dich zu meinem Sklaven zu machen. Ich habe alles. Möchtest du Geld? Wie viel? Möchtest du ein Rockstar sein? Ich schütte dich mit Millionen zu. Möchtest du ein Star werden? Folge deinem Herzen. Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz.
Glaube an dich.
Vergiss sein Geldbeutel. Sein Lohn kommt erst irgendwann. Mein Lohn ist schon hier und jetzt. Übertreibe ich?
Nein.
Sicher bist du nicht auf dieser Wellenlänge, Martin.
Ja. Auf deiner? Oh, definitiv bin ich es. Denn wie du sagst, was ist mit den Talenten? Ist es ein Talent, wenn etwas, was man tut, einen von Christus wegführt?
Ganz genau. Er hat also den Geldbeutel mitgenommen, denn er sagte, dass er seinen Lohn mit sich bringen wird.
Stimmt.
Ich gebe den Lohn schon jetzt. Und kommt erst am festgesetzten Tag zurück. Darauf zu warten ist doch viel zu lange. Komm zu mir. Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, sodass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren. Eine schreckliche Situation. Wir leben das in der Realität aus. Denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise gegangen. Lass es doch meine Sorge sein.
Ja, und das stimmt auch. Es ist eine weite Reise, nicht nur eine Reise.
Bis ihn der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass ihn sein Leben kostet. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht. Wie viele Menschen starben wegen ihr im Mittelalter?
Ja.
Und die zahllosen Millionen, von denen wir nichts wissen, durch ihre kommunistischen Regime und das alles. Schrecklich. Eine schreckliche Geschichte.
Und wie viele mehr werden es durch all die Zaubereien sein?
Richtig. Und sie ist sehr beschäftigt mit all dieser Zauberei. Pharmakeia, das ist eines ihrer Lieblingsthemen. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Eine ernste Warnung, Martin. Eine ernste Warnung. Und hier behauptet sie, dass er der abwesende Eigentümer ist, deshalb übernimmt sie die Macht und Kontrolle. Und das hat sie.
Ja, das stimmt.
Und das hat sie. Und mit dieser ernüchternden Warnung werden wir unser Statement zum abwesenden Eigentümer abschließen und den Herrn bitten, uns Weisheit zu geben, innerhalb der Hecke zu bleiben, die er vorgesehen hat, und nicht umherzustreifen bis hin zu ihrem Haus, um zu sehen, was sie vorhaben. Und dann noch in Verhandlungen treten, um sich ihr anzuschließen, während der abwesende Eigentümer weg ist und sie die Geldsäcke hat, um dich glücklich zu machen.
Das erinnert mich an den Spruch, ist die Maus, nein, die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Hier ist es genauso.
Das ist genau das Gleiche. Lass uns beten. Himmlischer Vater, eine so traurige Geschichte über den abwesenden Eigentümer, der überhaupt nicht abwesend ist. der jedoch Herz und Denken prüft. Hilf uns, auf der richtigen Seite der Gleichung zu stehen. Hilf uns, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu sein. Hilf uns, unsere Bedürftigkeit zu erkennen, damit wir nicht selbstgerecht werden, weil wir das Gesetz anerkennen. Und Herr, hilf uns bitte zu erkennen, dass feine Leinen aus Ägypten nicht ausreichen werden. Nur das fleckenlose Kleid der Gerechtigkeit durch Glauben wird in diesem Fall genügen. Hilf uns, es nicht abzulehnen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.